Menschenbilder. Wenn wir Mensch sind, können wir wirken. Der Psychotherapeut und Arzt Alfred Lengle. Alfred Lengle, 1951 in Götzis in Vorarlberg geboren, hat sich bereits als Schüler mit der Psychologie des Menschen auseinandergesetzt. Und als er dann während seines Medizin- und Psychologiestudiums in Wien Viktor Frankl kennenlernte, war sein Weg zur Logotherapie die normale Folge. In den 1980er Jahren wurde Lengle der wichtigste Mitarbeiter Frankls. Später allerdings hat er Viktor Frankls Logotherapie, die durch die Suche nach dem Sinn des Lebens und durch die Verarbeitung von Sinnverlusten den Krisen von Individuen entgegenwirken möchte, weiterentwickelt. Und das führte letztendlich zu einem Bruch mit seinem Lehrer. Das war für Alfred Lengle eine schmerzliche Erfahrung, aber es war die Konsequenz daraus, dass er sich die Freiheit nahm, anders zu denken als der Begründer der Logotherapie.
Wir sind zum Glück so frei, dass wir das Leben in ganz unterschiedlichen Weisen nehmen und jeder von uns nimmt es auch etwas anders. Es ist verbunden an den Anspruch, den ich an das Leben stelle. Viele Menschen sagen, naja, wenn ich einigermaßen über die Runden komme, wenn mir nichts Gröberes passiert, dann reicht es schon. Dann bin ich auch mal froh, wenn es vorbei ist. Es muss ja nicht immer so weitergehen. Mit diesem Anspruch brauche ich nicht sonderlich jetzt auf diese tieferen Schichten der Existenz zu schauen. Wenn man spürt, ich bin unzufrieden, unglücklich mit dem, wie ich lebe und was ich habe und zu was ich es gebracht habe, dann bin ich natürlich herausgefordert von meiner Unzufriedenheit. Und so war ich herausgefordert.
Über Logotherapie und Existenzanalyse werden wir später noch sprechen. Zunächst bleiben wir bei Alfred Lengles Existenz. Sie nahm ihren Anfang, wie bereits erwähnt, im vorarlbergischen Götzis. Er wuchs mit seinen drei Geschwistern hier auf. Seine Familie betrieb einen Glashandel, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1873 zurückreichen und der bis heute existiert.
Meine erste Berufsentscheidung war, in das Geschäft meines Vaters einzusteigen. Das war eine Großhandlung für Flachglas in Vorarlberg. Das war etwa mit 11, 12 Jahren. Mit 14 wurde mir klar, dass das nicht meine Sache ist. Und als mir klar wurde, dass das nicht meines ist, in der Zeit bin ich zugleich der Philosophie und der Psychologie verfallen und habe ununterbrochen in beiden Disziplinen gelesen, Literatur, die ich dann später im Studium wieder zu lesen hatte. Und war mir aber überhaupt nicht im Klaren, was ich werden könnte, dachte eventuell Lektor in einem Verlag oder dachte lieber ja auch mit einem Jus-Studium, wie es mein Vater einmal gemacht hatte. Und in der zunehmenden Beschäftigung dann vor allem der Psychologie wurde mir klar, ich werde Psychologe. Das war etwa mit 16, 17 dann schon. Allgemeine Psychologie, Intelligenzpsychologie, Gedächtnispsychologie hatte mich dann auch sehr interessiert. Ich dachte noch überhaupt nicht an Psychotherapie, sondern mich interessierte immer der Mensch. Das war ein Interesse für mich selber, mich selber besser kennenzulernen. Ich hatte jetzt keine Probleme mit mir, aber meine Neugierde bezog sich auch auf, wie geht Erleben? Wie kommt es dazu, dass wir überhaupt etwas erfassen von der Welt, dass wir zu einem Glück kommen können, dass wir traurig sind? Wie bewältigen wir Verluste? Ich habe Menschen in meiner Umgebung gesehen, die leiden mussten. Das hat mich sehr berührt. Dann war ich immer sehr befasst mit dieser zentralen anthropologischen Frage, was ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Das hat mich dann immer auch in die Philosophie hineingeführt, obwohl ich merkte, so der wirklich geborene Philosoph bin ich nicht. Ich bin immer in Buchhandlungen gegangen, habe in den Auslagen geschaut. Ich habe keine anderen Schaufenster angeschaut, aber Buchhandlungsauslagen hatte ich mir immer angesehen. Ich habe begonnen, systematisch Philosophie zu lesen, von den Vorsokratikern angefangen, dann Platon, das war natürlich dann auch im vollhumanistischen Gymnasiumstoff. Das hatte mich wirklich interessiert und die schöne griechische Sprache, diese Ästhetik dabei, hat mich angesprochen. Später habe ich Camus gelesen, Sartre, und das hat mich hat wie eingeschlagen bei mir und hat mich zum Nihilisten gemacht mit meinen 18, 19 Jahren. Und alles war nur noch Fragezeichen, nichts war mehr glaubhaft. Ich habe mich dann der Psychoanalyse zugewandt und habe Ernest Jones gelesen und Freud gelesen. Und von da ab war alles nur noch verdächtig für mich. Und nichts konnte ich mehr glauben. Alles, was vordergründig gesagt war, hatte nur für kurzen Zeit Bestand, weil ich immer hinterfragte und auf psychologische Motive kam. Ich konnte noch nicht differenzieren zwischen psychologischen Antrieben, Bedürfnissen einerseits und geistiger, objektiver Erkenntnis oder subjektiver Erkenntnis andererseits. Also zwischen Erkenntnis und Motivation, das kam dann erst später. Aber so war ich in einem ständigen, in einem richtigen Wirbel, würde ich sagen. So in einem Sog bin ich da geraten, der mich nun mal völlig ausgehebelt hat aus meinem ganz bürgerlichen, klassischen Erziehungshintergrund und familiären Hintergrund. Wir hatten Clubs, ich war ja auch in einem Internat bei den Jesuiten, da hatten wir Philosophieclubs, Literaturclubs, da war ich sehr rege beteiligt immer. Ich war Herausgeber der Schülerzeitung, ich habe also sehr viel Austausch und Diskussion gehabt. Aber dieses spezifische Interesse jetzt für Psychologie hatten die anderen, meine Freunde, nicht. Die hatten sich mehr für Dostojewski interessiert. Dann habe ich Dostojewski gelesen, passte ja auch gut zur Psychologie. Die Psychologie selber, da war ich war immer der Klassenpsychologe.
Alfred Lengle galt also als der Klassenpsychologe im von Jesuiten geführten Internat Stella Matutina in Feldkirch. Aber seine Auseinandersetzung mit dem Existenzialismus dürfte die Padres nicht weiter beunruhigt haben. Und schließlich war der Nihilismus auch nicht etwas Bleibendes im weiteren Leben des Schülers.
Ich kam ins Internat aus einer Tradition heraus, weil mein Vater schon in dem Internat war, weil es einfach eine gute Schule war, weil meine Cousins in dem Internat waren. Und so war es eigentlich ohne viel Hinterfragen wie eine Selbstverständlichkeit in unserer Familie und Sippe. Viele Jesuitenschüler sind Nihilisten geworden. Rousseau ist ein bekannter Jesuitenschüler. Und Jesuiten sind ja sehr kritische Geister und sie haben uns auch zu dieser Kritik erzogen. Die hatten auch volles Verständnis. Ich habe da auch ganz offen gesprochen. Und die sagten, man muss solche Phasen auch durchmachen. Man muss wirklich die Dinge im Grunde in Frage stellen. Dann kommt man zu seinem Fundament. Und ich habe da große Unterstützung bekommen. Ich hatte das christliche Fundament natürlich in der Schule mitbekommen und im Elternhaus, habe es dann aber in den folgenden Jahren gänzlich abgelegt und war wirklich, wirklich reiner Nihilist über einige Jahre hinweg. Der Anstoß für dieses Herausfinden aus dem Nihilismus war eine Szene, als ich Medizin studierte, ich werde die nie vergessen, in der Anatomie ging es darum, an Leichen zu sezieren und so die Anatomie zu studieren. Und beim Sezieren des Musculus gluteus maximus, des großen Muskels an der Hüfte, habe ich den Muskel angehoben und eine Faszienwelt mit feinsten Fasern hat sich hier mir aufgetan und so, das Licht war zufällig auch gerade so, der Scheinwerfer, dass es zum Leuchten, zum Schildern begonnen hat und in verschiedenen Farben haben nun diese ganz feinen Faszienfasern geleuchtet und das war wie ein vor den Kopf gestoßen werden. Wie gibt es dass eine solche Ordnung, solche parallele Fasern in einer solchen Struktur gegeben sind, im Menschen das, in jedem Menschen das. Und das hat mir wie die Augen geöffnet, auf ein Staunen hin, das ich nicht beantworten konnte, aber die Haltung des Staunens. Aristoteles sagt ja, mit Staunen beginnt die Philosophie, das Taumazein, das ist in mir in dem Moment angestoßen worden. Und anstatt des immer besserwisserischen, kritischen Hinterfragens, das ich aus der Psychoanalyse in meiner Lektüre und Anleitung und Diskussion mit meinen Freunden so genommen hatte, kam nun ein nicht mehr Hinterfragen, sondern ein einfach nun mal lassen und auf die Dinge schauen und mich betreffen lassen von dem, was ich vorfinde. Das war in diesem Bruchteil einer Sekunde eine Wende in meinem Leben, die fortan mein Leben begleitet hat.
Von 1971 bis 1973 studierte Alfred Lengle Medizin und Psychologie an der Universität Innsbruck. Aber Innsbruck sollte nur der Beginn einer längeren Studienreise sein.
Ich bin von Feldkirch, wo ich das Gymnasium machte, nach Innsbruck studieren gegangen. Das war sehr angenehm, weil für mich aus dem ländlichen Raum kommend war Innsbruck schon eine große Stadt und war überschaubar. Und dann bin ich, weil ich auch immer Sprachen studieren wollte, das war eine andere Sache, die mich sehr angesprochen hat. Ich scheine eine gewisse Leichtigkeit haben, Sprachen zu lernen und in fremden Sprachen sprechen zu können. Und da ich mich dann für Medizin und Psychologie entschieden hatte, wollte ich das nicht ganz aufgeben und sagte, dann machst du die beiden Sachen, aber auch im Ausland. Dann bin ich ein Jahr nach Rom gegangen, habe in Rom studiert und dann bin ich ein Jahr weiter nach Frankreich gegangen und habe in Toulouse studiert und dann bin ich nach Wien gekommen und habe hier die Studien abgeschlossen. Wien war schon nüchtern im Vergleich zu den romanischen Ländern. Da war das Leben, die Herzlichkeit unter den Studenten und so, das war anders und das war wärmer. Und was mir auch aufgefallen ist, in Rom, ich hatte mich dort sehr viel mit Kunstgeschichte beschäftigt, habe so nebenbei als Job Stadtführungen gemacht. Und da habe ich mich ein bisschen zu fühlen begonnen wie ein Römer und hatte so das Gefühl, überall, wenn ich in unsere Gegend gekommen bin, da gab es ja nur Kopien von Rom, von den römischen Säulen, Kapitelen, Baustilen und so. Und die Perspektive, wenn man so durch römische Augen auf das Österreich schaut, da hat man das Gefühl, so ein bisschen in der Provinz zu sein, nicht am Ort des Ursprungs. Und ich bin froh, dass ich in einem Bezirk wohne, wenn ich die Gasse, die Suezgasse heruntergehe, dann sehe ich einen Obelisken in der Ferne in Schönbrunn stehen, so ein kleines Souvenir an Rom. Ich wollte nach Vorarlberg zurück, aber in dieser Zeit hatte ich eine nähere Bekanntschaft mit Viktor Frankl geschlossen und eine Zusammenarbeit begonnen, sodass ich in der ersten Zeit nicht weg wollte. Dazwischen war noch, dass ich vorhatte, nach Los Angeles zu gehen, südlich von Los Angeles in Laguna Beach, in einem Krankenhaus wollte ich dort arbeiten, als Neurobiologe und in der Hirnforschung tätig sein. Und ich hatte schon eine zugesagte Anstellung mit einem ausgezeichneten Verdienst und Laborbedingungen, wie das Psychologische Institut in Wien nicht gehabt hatte. und war sehr stolz und glücklich darauf. Und dann wurde genau Reagan gewählt und Reagan hat Sparmaßnahmen versprochen. Und das eine der ersten Sparmaßnahmen war, dass keine Ausländer mehr angestellt werden dürfen oder bezahlt werden dürfen. Und meine Frau war schon schwanger und eine Geburt in Kalifornien auf privat zu bezahlen, da wusste ich, das würde ich nicht lange aushalten. Und so haben wir dann den Plan abgesagt und ich bin in Wien geblieben. Hatte aber nur in Wien noch irgendwelche Andockmöglichkeiten, weil ich in Vorarlberg ja gar nichts aufgebaut hatte. Und die Zusammenarbeit mit Frankl, die sich dann intensiviert hat. Es war immer, wenn ich mich richtig erinnere, am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr und dann später auch mal an Freitagen, so gelegentlich. Aber meistens war es Mittwoch. Und da war ich begeisterter Zuhörer und meine Frau, die theoretische Physik studiert hat, ist auch mitgegangen und war auch sehr angetan von den Vorlesungen. Und es waren überhaupt alle Fakultäten darin vertreten. Das waren wirklich historische Vorlesungen, durch die die meisten Psychiater dieser Zeit als Studenten auch gegangen sind und nicht wenige, wie zum Beispiel der verstorbene Professor Zapotocki, sagte, dass er durch diese Vorlesung die Anregung bekommen hat, Psychiater zu werden.
Alfred Lengle hatte sich zunächst entschieden, Psychologie zu studieren. Er war aber nicht ganz sicher, ob er nicht doch Medizin dazunehmen sollte, weil der Mensch ja auch über den Körper definiert ist. Mit seiner Entscheidung, beides zu studieren, ist er höchst zufrieden. Er geht aber nicht so weit, diese beiden Studien als Voraussetzung für den Beruf des Psychotherapeuten zu verlangen. Wichtiger sei es, dass Psychotherapeuten bei psychosomatischen Fragen mit Ärzten gut zusammenarbeiten können. Sein Lehrer Viktor Frankl, der Begründer der dritten Wiener Schule der Psychotherapie, hatte übrigens Medizin und auch noch Philosophie studiert.
Ich hatte mich schon vor den Vorlesungen mit Frankl-Büchern befasst und dann in den Vorlesungen und dann danach und mit meiner Frau nach jeder Vorlesung stundenlang diskutiert und habe mich so mit der Logotherapie vertieft und wollte zu einem Weltkongress für Logotherapie nach Amerika und wo auch Frankl angesagt war, der aber dann nicht kommen konnte wegen einer Krankheit. Und danach habe ich ihn in Wien kontaktiert und ihm von dem Kongress erzählt. Und dann sagte er, bitte kommen Sie, wenn es Ihnen nichts ausmacht, in meine Vorlesung und halten Sie eine Stunde Vorlesung über den Kongress. Und so. Und das habe ich dann gemacht. Und da war er so angetan, dass er mich gleich nach Hause eingeladen und wir begannen dann zu sprechen. Und dann wurde in Wien das Institut für Logotherapie gegründet von der Frau Dr. Kotzterer und der Tochter von Frankl, der Gabi Wessely, Dr. Wessely zusammen. Und da wurde ich mit eingeladen, mitzumachen. Und so hat sich das entwickelt. Und ich habe dann die Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse mit den Kolleginnen und Kollegen haben wir gegründet und Frankl war der Ehrenpräsident und so ist über 10 Jahre fast praktisch täglich Kontakt gewesen mit ihm, entweder persönliches Treffen oder am Telefon und wir haben die Publikationen ausgetauscht, wir haben Manuskripte, Entwürfe, Ideen diskutiert, wir haben politische Dinge aus der Logotherapie gemacht, bis ich dann im Zuge der Weiterentwicklung der Existenzanalyse Sachen gebracht habe, die Frankl nicht mehr so ganz gefallen haben und er sich dann auf Anraten seiner engsten Mitarbeiter von uns distanziert hat und den Ehrenvorsitz zurückgelegt hat. Und so kam es dann zur Trennung und auch zum Entstehen von zwei Richtungen der Psychotherapie, nämlich der klassischen Logotherapie, die auf Wunsch Frankls dann, um die Differenz zu uns doch wieder zu vermischen, auch sich noch Existenzanalyse nennt. Und unser Fachspezifikum, das heißt nur Existenzanalyse, um nicht eine Verwechslung mit der frankischen Logotherapie zu haben. Das war ein Bruch. Es war zunächst Auseinanderentwicklung. Also zunächst war es gar nicht Auseinanderentwicklung, sondern Entwicklung in dem Konzept von Frankl. Und dann durch diese brüske Art, wie Frankl sich zurückgezogen hat, und das war heftig und gar nicht dialogisch, es hat gar kein Gespräch darüber stattgefunden, ich habe einen eingeschriebenen Brief bekommen, war täglich mit ihm in Kontakt, bekomme plötzlich ohne Vorankündigung einen eingeschriebenen Brief, dass er den Ehrenvorsitz zurücklegt und dass er verlangt, dass das bei der nächsten Generalversammlung verlesen wird. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, Entschuldigung, ich habe da einen Brief von Ihnen bekommen, das muss ein Irrtum sein, das ist fälschlicherweise an mich gegangen. Dann hat er sich geräuspert, nein, das ist schon für Sie. Und ich dachte, Gottes Willen, wie gibt es denn das? Und das war wirklich ein Bruch. Und dann danach war es natürlich auseinanderentwickelt. Das heißt, wir haben keine Kontakte mehr. Es war für mich persönlich eine tiefe Verletzung. Kränkung ist fast noch zu wenig gesagt, weil ich das für wirklich unangemessen gehalten habe, auch nicht gerecht werdend der Beziehung, die wir jahrelang hatten. Ich bin ein Jahr nach Frankls Tod vom Piper Verlag gebeten worden, eine Biografie über ihn zu schreiben. Ich habe das abgelehnt. Ich habe an andere Autoren verwiesen. Der Piper Verlag hat insistiert und schließlich gesagt, entweder es gibt die Biografie von Ihnen oder es gibt keine. Da habe ich gesagt, gut, dann, wenn das so ist, nach 2,5 Monaten Korrespondenz und Telefonaten, habe ich gesagt, ich ziehe mich eine Woche zurück, nehme mir Unterlagen mit. Ich hatte von Frankl noch unveröffentlichtes biografisches Material, das er mir anvertraut hat und gesagt hat, nach meinem Tod können Sie es verwenden, wie Sie es wollen. Und das habe ich nun dann hervorgekramt und ich hatte wirklich keine Lust mehr, mich mit dem zu befassen und war mir auch gar nicht sicher, ob ich das kann, denn wenn ich Affekte spürte im Schreiben eines Buches über Frankl, dann möchte ich lieber keines schreiben. Und nach der Woche wusste ich, ich kann schreiben, der Schmerz ist schon noch spürbar, aber er führt nicht zu verletzenden Reaktionen. Und was ich da tue, ist von meiner Seite her gewissermaßen dieser 10-jährigen, er hat sie immer Freundschaft genannt, was natürlich für mich als viel jüngeren, fast 2 Generationen jüngeren und unbekannten jungen Arzt und Psychologen fast ein bisschen zu viel war, aber immer wieder hat er mich als seinen Freund vorgestellt und mir auch gesagt, ich habe eigentlich nur 2 Freunde in meinem Leben gehabt und einer sind Sie. Und da dachte ich, ja, das ist vielleicht wirklich die Geste, wie ich die Freundschaft von meiner Seite her auch abrunden kann und ihm einen Freundschaftsdienst erweisen kann, den ich darin sehe, ihn nicht zu idealisieren, nicht zu überhöhen. Dazu hat er nämlich eine ganz starke Neigung gehabt, was ihm dann natürlich immer wieder übel genommen wurde, sondern ihn als Menschen zu zeichnen. Und darum habe ich nicht eine Biografie im klassischen Sinn geschrieben, sondern eine dialogische, dynamische, und darum heißt das Buch auch ein Porträt, hieß es beim Piper Verlag, jetzt erscheint es neu im Facultas Verlag in dieser Zeit, und da heißt es eine Begegnung.
Selbst dann oder vielleicht gerade, wenn man nach einem Bruch eine Biografie über einen langjährigen Weggefährten schreibt, bleiben die Gefahren der selektiven Wahrnehmung bestehen, wie etwa bei umstrittenen Stellen in Frankls Lebenslauf. Viktor Frankl hatte nach seinen KZ-Erfahrungen, er sah seinen Vater sterben, seine Mutter, sein Bruder und seine Frau wurden von den Nazis ermordet. Danach hatte Viktor Frankl mit seinem Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen« ein Werk geschaffen, das wohl tausenden Menschen Mut gemacht hat. Schon davor hatte er mit seiner Schülerberatungsstelle im sogenannten Roten Wien Selbsttötungsprävention betrieben. Er hatte aber auch in den 1940er Jahren, zu einer Zeit, als ihm die Nationalsozialisten noch gestatteten, jüdische Patienten zu behandeln, nach den Recherchen des US-amerikanischen Historikers Timothy Pytel, auch Patienten wieder ins Leben zurückgeholt, die lieber in den Tod gegangen wären, als sich der Nazi-Verfolgung auszusetzen. In diesem Zusammenhang bekommt »Trotzdem Ja zum Leben sagen« einen etwas bitteren Unterton. Über das Böse und die Ungerechtigkeit in der Welt meint Alfred Lengle.
Sie haben natürlich recht. Die Welt ist ungerecht und auch das Gericht ist nicht der Ort, wo die wirkliche Gerechtigkeit Thema ist. Aber wenn auch die Welt ungerecht ist und die kann ich nicht ändern, so kann ich doch selber versuchen, mir und dem mir Anvertrauten, den Menschen, der Aufgabe, möglichst gerecht zu werden. Mehr ist mein Anspruch nicht. Ganz schlicht, ganz in den Horizont des mir Möglichen. Ich leide auch unter der Ungerechtigkeit der Welt und unter dem vielen Leid, das sich Menschen antun. Das ist ja ungeheuerlich, was wir uns gegenseitig immer wieder antun. Aber anfangen, das muss ich bei mir. Ich bin kein gemütlicher Zeitgenosse in meiner engeren Umgebung, weil ich konfrontiere schon auch Menschen. Ich sage ihnen, was ich denke, wie es mir geht. Ich lasse sie auch manchmal sozusagen in ihrem Saft auch garen, damit sie spüren die Problematik, die ich da sehe und wo ich meine, dass sie mit ihnen zu tun haben, worüber ich spreche. Und dann sage ich, ja, das musst du halt jetzt auch einmal aushalten, oder? Ja, so ist's. Es ist also kein Schönmalen unserer menschlichen Realität, sondern es ist eine Brücke, die uns helfen soll, mit mehr Verstehen und Verständnis an Menschen heranzugehen, ohne deswegen die eigene Position aufzugeben. Zu sagen, das ist mir zu viel, damit bin ich nicht einverstanden, aber du wirst schon einen guten Grund haben, dass du dich so verhältst, dass du das tust und willst. Was ist es denn, was dir so wichtig ist? Und damit wird Dialog möglich. Und das sehen Sie, das ist für mich das ganz Wichtige, dass wir immer wieder Dialog eröffnen, anstoßen und dass es zum gemeinsamen Sprechen kommt. Und das hat aber zur Voraussetzung ein Verstehen. Wir können vieles nicht erklären, noch viel weniger als verstehen. Verstehen können wir wahrscheinlich alles, wenn wir uns nur genügend befassen. Verstehen heißt auf einer menschlichen Ebene nachfühlen können, was dem anderen so wichtig war, was für ihn so wertvoll war, dass er das getan hat, dass er motiviert wurde, dies zu tun oder jenes zu tun. Natürlich gibt es auch Verhalten, etwa in der Psychose, das ist sehr schwer zu verstehen. Wenn man sich aber sehr tief damit befasst, kann man auch da noch weitgehend zu einem Verstehen kommen. Ein Ziel von mir ist, so verstehen zu können, dass nichts Menschliches mir fern ist, wie man da gerne sagt. Ich bin ein Verfechter des freien Willens, wenngleich man klären muss, was Wille ist und was Freiheit bedeutet. Es ist eine begrenzte Freiheit, es ist ein Spalt von Freiheit, den wir haben, wo wir so oder so uns entscheiden können, das eine tun oder das andere tun. Dort, die in der Wahlfreiheit, kommt die Freiheit zum Vollzug und insbesondere kommt sie zum Vollzug in der Übereinstimmung mit mir selbst. Dass ich also so mich verhalte, dass es ein syntones Verhalten ist, dass ich also in Stimmigkeit bin mit mir selbst. Und da kann ich was dazu beitragen oder nicht. Ich kann mich sorgfältig bemühen, ich kann mich öffnen, ich kann mich befassen mit Dingen und immer wieder schauen, auch wie kommt das an bei mir und aus dem heraus Entscheidungen treffen. Da ist Freiheit, das ist diese Wesensfreiheit, die dadurch zum Einsatz kommt. Und davon bin ich überzeugt, dass wir das können. Sonst wäre jeglicher Glaube, jegliche Rechtsprechung, das wäre ja alles absurd, gäbe es keine Freiheit.
Ich kann die Welt nicht ändern, sagt Alfred Längle und wählt als Beispiel für das Böse nicht himmelschreiende Zustände, sondern er sucht bei sich und seinen persönlichen Erfahrungen.
Ich bin nicht selten ärgerlich, ich bin wütend auf jemanden, ich kenne das. Aber das würde ich nicht sagen, dass das Böse ist. Was ist denn das Böse? Destruktion, Zerstörung, das kann man vielleicht als Böse ansehen. Ein ganz schmerzliches Erlebnis kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wie ich mit meinen Kindern am Strand einmal eine Sandburg gebaut hatte und sie war fast fertig, kam ein anderes Kind, hat das gesehen und ist hineingehüpft und davongerannt. Das wäre zum Beispiel so etwas, jemandem es richtig eine sagen, jemandem etwas zerstören, das ihm eine Freude macht, das ihm wichtig ist. Und dann habe ich mir gedacht, möglicherweise hat das Kind völlig recht getan. Hat das gesehen, wie ich mit meinen Kindern diese Sandburg gebaut hatte und hätte vielleicht mit seinem Vater auch gerne eine Sandburg gebaut. Und konnte das nicht. Und um diesen Schmerz zu überstehen, musste es diese Sandburg zerstören. Und so habe ich dann auch mit meinen Kindern gesprochen. Als Psychotherapeut bekomme ich so viele Facetten des Lebens zu sehen. Und was nach außen hin so eindeutig erscheint, ist dann im tieferen Besehen oft noch so anders und wird verständlich und wird nachfühlbar. Und aus dem, was ich hier in den Gesprächen mit den vielen Menschen, die gelitten haben und die zu Unrecht manchmal oder unschuldig leiden mussten, was ich hier mitbekommen habe, aus dem möchte ich gerne in dieser Haltung auch etwas weitergeben. Ich glaube, es ist ein großer Fehler unserer Zeit oder der Menschen, dass wir zu schnell urteilen. Natürlich müssen wir sagen, das ist ein Verhalten, das können wir nicht tolerieren und ich würde versuchen, so ein Kind abzuhalten, das zu tun. Oder auch, ja, bei mir selber, ich sehe durch die Introspektion, also die Kenntnis von mir selber, sehe ich immer etwas, ein Preis, der winkt, etwas, um was es mir geht, auch wenn ich Dinge tue, die dann meine Kinder, meine Frau verletzen oder Mitarbeiter verletzen. Und das kommt nicht selten vor. Es geht mir aber nicht darum, sie zu verletzen, sondern es geht mir um ein Ziel, es geht mir um etwas, das mir wichtig ist und dessen Auswirkungen ich jetzt so nicht gesehen habe, die das auf die anderen Menschen hat. Es ist schade und es freut mich nicht, wenn ich ein Ziel erreicht habe und ein anderer ist darüber traurig.
Dem Menschen durch die Existenzanalyse helfen, zu einem authentischen, ganzheitlichen Erleben und Handeln zu kommen. Das ist das Ziel Alfred Lengles Internationaler Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, deren Gründungsmitglied und Vorsitzender er ist. Ein Ziel, das von Viktor Frankls Intentionen, zumindest für Laien, nicht sehr weit entfernt scheint. Was war nun der Grund für das Zerwürfnis zwischen Viktor Frankl und seinem engen Mitarbeiter? Alfred Lengle erklärt den Unterschied von Frankls dritter Wiener Schule der Psychotherapie und seiner Weiterentwicklung in 4 Punkten.
Das ist ganz kurz gesagt auch einfach, im Detail natürlich dann komplex. Die Logotherapie geht davon aus, dass der Mensch eine Motivation hat. Die primäre Motivation des Menschen ist, Sinn zu suchen und Sinn zu finden. Und daher arbeitet Logotherapie immer mit dem Sinnkonzept. Das ist uns in der Existenzanalyse zu wenig. Einer, der Angst hat oder der depressiv ist, der leidet nicht primär unter Sinn, sondern der hat ganz andere Probleme. Und wir haben dieses Konzept aufgeweitet, phänomenologisch aufgeweitet und finden, dass es 4 Motivationen sind, die den Menschen bewegen. Nämlich eine Motivation, überhaupt da sein zu können, sie überleben zu können in der faktischen Realität. Eine zweite Motivation, zum Leben zu kommen, also Beziehungen, Gefühle, Werte, Freude, Lust im Leben zu haben. Eine dritte Motivation, sich selbst zu sein, authentisch zu sein, Person zu sein, so sein dürfen, wie ich bin. Und eine vierte Motivation, das ist dann die Entwicklungsdimension. Wir haben ein bisschen einen anderen Blick auf die Sinnthematik, dass etwas wird, dass ich selber Zeuge sein kann, dass durch mich etwas Wertvolles und Gutes wird im Leben, sodass ich sehen kann, mein Leben hat auch Sinn. Es ist also, sind 4, mit 4 Modalwörtern kann man das kurz beschreiben. Kann ich sein unter diesen Umständen? Mag ich leben und das tun, was ich tue? Darf ich so sein, wie ich bin? In der Art, wie ich bin und in der Weise, wie ich mich verhalte? Und soll ich das auch tun? Also hat es einen Sinn, einen Wert, mich darauf einzulassen, auf dieses Interview oder das Zuhören an diesem Interview? Wofür soll denn das gut sein? Was soll daraus werden? Und wenn ich kann und mag und darf und soll, also eine Notwendigkeit oder einen Zukunftswert auch sehe, dann sagen wir, das ist existenzielles Wollen. Das inkludiert alle 4 Dimensionen.
Bei allen Unterschieden aus Alfred Lengles Worten über Viktor Frankl spricht höchste Wertschätzung. Vergessen oder besser gesagt überwunden scheint der Nihilismus der Jugend. Auch durch die Begegnung mit Viktor Frankl hat Alfred Lengle seinen Lebenssinn gefunden, wohl auch, weil Frankl so sprechen konnte, dass er nicht nur Mediziner anzog.
Seine Psychologie, die Logotherapie, ist gegründet in einem philosophischen Menschenbild, das auf Max Scheler zurückgeht. Und dieses Menschenbild ist für junge Menschen im besonderen Maße hilfreich, eine Orientierung zu bekommen, um was es im Leben gehen kann. Und Frankl hat in erster Linie dieses Menschenbild vorgetragen und er hat es mit einer Rhetorik und einem eingestreuten Humor und Witzen gebracht, dass es auch nicht nur interessant, sondern zugleich auch amüsant war. Und das ist natürlich der perfekte Mix für Medien. Ja, das ist publikumswirksam. Und so hat er weniger die Mediziner angezogen, also die Pädagogen, die Theologen, die Juristen, die saßen da alle drin. Und dann hat er auch immer wieder so praktische Hinweise gegeben, wie man mit einer Prüfungsangst umgehen kann oder mit einer Schweißangst oder Kletterangst. Er selbst hat dann von sich erzählt, wie er zum Klettern gekommen ist, weil er so viel Angst vor Klettern hatte und Höhenangst hatte und um das zu überwinden. Und dann hat er wieder daran Anthropologie erklärt. Damals in den 70er Jahren hat man den Begriff Holocaust, gab es glaube ich noch gar nicht, der kam erst Ende der 70er Jahre auf. Damals hatte man noch eher genug von dieser Zeit nach dem Kriege. Aber er war natürlich immer eine besondere Figur, ein Mensch, der solches solches Grauen überstanden hat und danach noch menschenfreund geblieben ist und positiv denkt und ein positives Menschenbild vertritt, das ist schon auch beeindruckt. Auf diesem Hintergrund war es natürlich noch einmal viel gewichtiger. Das hat auch mich beeindruckt. Ich habe da großen Respekt davor gehabt. Aber motiviert hat mich etwas anderes, in seine Vorlesungen zu gehen und dann auch seine Bücher zu lesen. Motiviert hat mich genau diese Suche nach dem Menschen. Was macht den Menschen zum Menschen? Was macht den Menschen aus? Was ist das Wesentliche im Leben? Worum geht es denn im Leben? Wofür will ich denn einmal gelebt haben, wenn die Sterbensstunde kommt, wenn ich alt bin? Auf was möchte ich zurückschauen können, dass ich auch vielleicht diese letzte Phase des Lebens mit einer Ruhe oder einer gewissen Erfüllung leben kann? Die Gefahr der Verzweiflung, die kannte ich. Dieses im Leeren stehen, dieses keine Orientierung haben, dieses verzweifelt suchen nach etwas, das trägt, das einen Boden darstellt, das ein Fundament ist, das kannte ich zur Genügend. Und bei Frankl habe ich das gefunden. Ich litt zum Beispiel besonders unter der Vergänglichkeit. Die schönen Zeiten des Lebens, ein schönes Fest, die Ferien, es geht vorüber und unerbittlich das Rad des Lebens, der Zeit lässt sich nicht aufhalten und mit nichts können wir das Herannahen des Todes und des Endes des Lebens aufhalten. Das war für mich ein enormes Problem, das mir die gesamte Sinnhaftigkeit des Lebens in Frage gestellt hat. Ich habe dann bei Frankl in der Vorlesung gehört und dann in der ärztlichen Seelsorge auch nachgelesen, dass er zum Beispiel sagte, Vergangensein, also wenn etwas vorüber ist, Vergangensein ist auch noch eine Art von Sein. Das heißt, es ist nicht nichts. Eine Schuld, die geschehen ist, wir hätten sie gerne, dass sie nicht wäre, aber sie ist. Eine Liebe, die ich gelebt habe, sie bleibt. Vergangensein ist auch noch eine Art von Sein, vielleicht die sicherste. Die kann mir niemand mehr nehmen. Die Zukunft ist noch ganz unsicher, ungewiss, ob es kommen wird. Aber was ich gelebt habe, das habe ich für immer so gelebt. Und daraus hat sich dann ein Thema abgeleitet, in dem ich schon in dieser Zeit sehr viel für mich auch und davor gearbeitet hatte. Verantwortlichkeit. Wenn es so ist, dass wir nichts mehr rückgängig machen können, dann haben wir eine ungeheure Verantwortung für die Gegenwart. Dann kommt alles darauf an, dass ich ganz in der Gegenwart lebe, dass ich nicht aufschiebe. Und wenn ich ganz und gar auf die Situation antworte, dann verantworte ich sie. Das ist jetzt so ein Kerngedanke von Logotherapie, Existenzanalyse. Das ist mir damals sehr aufgegangen und ich habe begonnen, nicht mehr auf Zukunft hinzuleben oder in der Vergangenheit zu träumen, sondern die Gegenwart, die Präsenz ernst zu nehmen.
In seinen Büchern beschäftigt sich Alfred Lengle, wie könnte es auch anders sein, mit Existenzfragen. In seinen Büchern wie zum Beispiel »Sinnvoll leben, eine praktische Anleitung der Logotherapie« oder »Sinnspuren, dem Leben antworten«. In diesen Büchern werden Anregungen vermittelt, wie etwa diese: Womit man nichts anfangen kann, das bleibt ohne Leben. Ohne Anfang ist nur Tod. Wohnt jenseits der Verzweiflung Gott? Wird die Vergänglichkeit leichter erträglich, wenn es jenseits des eigenen Lebens, jenseits irdischer Erfahrungen, etwas gäbe, an das man sich wenden kann? Für den 62-jährigen Alfred Lengle ist dieser Konjunktiv persönlich nicht angebracht.
Ich habe den Weg zum Glauben über Spiritualität gefunden. Das erste war für mich dieser Anstoß zum Staunen, der mir zeigte, da gibt es Größe, von der ich keine Ahnung mehr habe, die mich einfach übersteigt. Ein zweites Element, das ich ganz grundlegend erlebt habe, auch für in Richtung Spiritualität, ist Dankbarkeit. Ich bin so dankbar, dass ich leben darf, dass ich gesund bin, dass wir keinen Krieg haben. Und so viele Dinge könnte ich nun aufzählen, für die ich dankbar bin. Aber was heißt Dankbarkeit? Dankbarkeit heißt, ich wende mich an jemanden und sage Danke, weil ich ein Geschenk bekommen habe. Ich habe etwas bekommen, für das kann ich jetzt nicht zahlen. Ich kann mich also nicht anders erkenntlich erweisen, als dir zu sagen, mir bedeutet es sehr viel. Mir ist es ein großer Wert, was du mir gegeben oder was ich dir bekommen habe. Dann bin ich dankbar. Und ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit ist für mich bereits Spiritualität. Das richtet sich bis ins Absolute, bis ins Unendliche, bis in diesen Ursprung, aus dem alles ist. Und den bezeichne ich als Gott. Ein weiteres Element, das zu Spiritualität und dann zu diesem Glauben wieder führte, ist das Faktum des Ethischen, dass ich Person bin, dass ich ein Gespür habe für richtig und falsch und dass in mir etwas zu sprechen beginnt. Jeder Mensch kennt die innere Zwiesprache, den inneren Dialog. Und dass dies möglich ist, in einer solchen Intimität, und wenn ich mich so verhalte, dass ich dahinter stehen kann, dann kann ich mich auch eins wissen mit allen anderen Menschen. Und dann auch so ein Gefühl, wenn das, was wir jetzt tun, Sinn hat, dann hat vielleicht das Ganze, in dem wir tun, auch noch einen Sinn. Das ist immerhin vorstellbar. Und so sind diese pragmatischen Erfahrungen, dieses Erleben, das sich in mir verdichtet hat über die Jahre, hat mich dann dazu geführt, dass ich wirklich von einem personalen Gott persönlich auch überzeugt bin.
Vom Absoluten zurück zum irdischen Leben und zur Frage an Alfred Lengle, ob er einen Katalog der kleinen Freuden in seinem Leben nennen könne. Die Antwort des Psychotherapeuten klingt zwar auch nach persönlicher Freude, aber sie bietet sich fast auch als Übungsanleitung an.
Tief atmen, tief ausatmen und tief einatmen. Wissen Sie, wie herrlich das ist, wenn wir frei atmen können und einmal fühlen, mein Körper, die Schulter, den Kopf, den Brustkorb, das Becken, die Beine. Und ich kann es bewegen und ich kann es fühlen. Welches Glück. Dann kann ich die Augen öffnen und sehe Farben, Formen, Bewegung, eine Welt. Anderes, das nicht ich bin, das mich aber zu mir macht, zu meinem macht, aber mit dem ich in Kontakt treten kann, in Austausch treten kann. Und ich kann hören, ich kann schmecken, ich kann denken, ich kann fühlen, ich kann sein, fühlend da sein. Das ist vielleicht überhaupt das Höchste.
Menschenbilder. Wenn wir Mensch sind, können wir wirken. Der Psychotherapeut und Arzt Alfred Lengle. Eine Sendung von Petra Herzeg und Rainer Rosenberg. Informationen zur Sendung und eine Bücherliste erhalten Sie unter oe1.orf.at und beim Ö1-Service unter der Telefonnummer 01 für Wien und dann 501 70 371. Und nächsten Sonntag hören Sie in den Menschenbildern